Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 22. April. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Tierversuche. 730.000 Tiere landen jedes Jahr in Schweizer Laboren. Wasserarmut. 120 NGOs verlangen mehr Geld für Trinkwasserversorgung. Und investigativer Journalismus. Wie viel darf dieser kosten? Am Mic Jane Mackay, schön, dass ihr dabei seid.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten mit Wilma Hall.
Der Berner Regierungsrat setzt auf Altbewährtes. Bei der Neuverteilung der Direktionen soll alles beim Alten bleiben. Alle 6 bisherigen Regierungsräte wollen ihre Dossiers die kommenden 4-jährige Legislatur behalten. Die neu in den Regierungsrat gewählte Beatrice Simon von der BDP übernimmt die Finanzdirektion von ihrem Vorgänger Urs Gasche. Dieser Vorentscheid muss anfangs Juni noch durch einen formellen Regierungsratsbeschluss bestätigt werden. Das gute Wirtschaftsjahr 2008 hat sich positiv auf die Sozialhilfestatistik ausgewirkt. Die Zahl der Sozialhilfefälle ist gegenüber dem Vorjahr schweizweit gesunken auf rund 3%. Im Jahre 2008 wurden insgesamt rund 220.000 Personen mit Sozialhilfe unterstützt, so das Bundesamt für Statistik. Im Kanton Bern gab es wie in anderen städtischen Kantonen auch vergleichsweise viele Sozialhilfefälle. Weil sich die wirtschaftliche Entwicklung verzögert auf die Sozialhilfe auswirkt, geht das Bundesamt für Statistik davon aus, dass die Zahlen für 2009 um einiges höher sein werden. Primarschulkinder können vom Schulbesuch von Tagesschulen stark profitieren. Sie haben bessere Sprachkompetenzen, ein besseres Sozialverhalten und bessere Alltagsfertigkeiten als andere Kinder. Zu diesem Schluss kommt eine Studie vom Schweizerischen Nationalfonds. Während in vielen Ländern Europas und in den Vereinigten Staaten Tagesschule die Regel sind, stellen sie in der Schweiz immer noch eine Randerscheinung dar. In den meisten Kantonen wurde in den letzten Jahren Blockzeiten eingeführt. Ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot wurde vielerorts diskutiert und teilweise umgesetzt. Aufgrund der Studienergebnisse empfehlen die Forscherinnen und Forscher den Kantonen deshalb, diese Bemühungen zu intensivieren. Die Bevölkerung von Kirgisistan soll im Juni über eine neue Verfassung abstimmen, noch bevor ein neuer Präsident gewählt wird. Das kündigte der Vizechef der Übergangsregierung im staatlichen Fernsehen an. Die EU, Russland und die USA hatten die kirgisische Übergangsregierung aufgefordert, Neuwahlen abzuhalten, um das Land zu stabilisieren. Zuerst wird nun aber über eine neue Verfassung abgestimmt, die Macht des Präsidenten beschränken und Kirgisistan in eine parlamentarische Republik umwandeln soll. Erst im Oktober wird dann ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Der ehemalige kirgisische Präsident Kurmanbek Bakiev war anfangs Monat gestürzt worden. Bakiev wurde Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Er befindet sich derzeit in Weißrussland. Zum Wetter. Heute ist es meist sonnig bei Temperaturen um 19 Grad. Auch am Freitag und am Wochenende ist es trotz Wolkenfeldern vorwiegend sonnig bei 22 bis 23 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Zahl der Tierversuche in der Schweiz steigt und steigt. Im Moment sind es jährlich etwa 730.000 Tiere, die für die wissenschaftliche Forschung bewilligt werden. Die Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner STG will gegen dieses laut ihnen unnütze Töten protestieren. Anlass ist der Internationale Tag zur Abschaffung von Tierversuchen vom nächsten Samstag. Wilma Hall.
730.000 Versuchstiere pro Jahr, das sind pro Tag rund 2.000 Tiere, landen in der Schweiz im Labor. Dies aber nicht vor allem wegen der pharmazeutischen Forschung und der angewandten medizinischen Forschung. In diesem Bereich würden die Tierversuche seit Jahren abnehmen, sagt Andreas Item von der Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner STG. Warum es immer mehr Tierversuche gebe, sei wegen der Grundlagenforschung.
Die Grundlagenforschung, da ist nicht eine Frage, die anfangs steht, was passiert, wenn man dieses Medikament gibt, also hilft es zum Beispiel gegen irgendeine Krankheit, sondern die Grundlagenforschung ist eigentlich eine Neugiersforschung. Man sagt, es sei einfach, um das grundlegende Wissen zu vermehren. Und genau an diesem Punkt wird leider in der Schweiz immer mehr Forschung betrieben, was auch die Anstrengungen von Behörden und Universitäten in Frage stellt, ob sie wirklich Tierversuche reduzieren möchten.
An Hochschulen und Universitäten würden rund 92% aller Tiere für die Grundlagenforschung verwendet, sagt Andreas Item. Er beruft sich dabei auf die offiziellen Zahlen des Bundesamtes für Veterinärwesen. Unter diesen Versuchen seien viele, die seiner Meinung nach wenig Nutzen hätten.
Es gibt sehr abstrakte, krasse Beispiele, wie zum Beispiel der Frage nachzugehen, ob Fische seekrank werden. Dafür wurden Fische für 14 Tage in eine künstliche Schwerelosigkeit versetzt, immer um die eigene Achse gedreht. Nach 14 Tagen wusste man, okay, Fische können seekrank werden. Der Nutzen dieser Forschung ist logischerweise natürlich schon, ich sage jetzt mal, nicht streitbar.
Problematisch sei zudem, dass häufig dieselben Tierversuche mehrmals gemacht werden, sagt Andreas Item. Denn in der Schweiz gibt es keine zentrale Datenbank, wo die Ergebnisse mit Tierversuchen aufgelistet sind. Derzeit ist das Bundesamt für Veterinärwesen daran, eine solche aufzubauen. Doch soll diese weder den Forscherinnen noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Wir fordern eine öffentlich zugängliche Datenbank, weil somit haben wir die Möglichkeit zu vergleichen, welche Tierversuche werden gemacht und für welche Gaps schon tierversuchsfreie Testverfahren, wo man einsetzen könnte. Weil der Bund selbst schreibt nicht vor, ob man die anerkannte tierversuchsfreie Testmethode verwendet oder den Tierversuch. Und das ist schon eine klare Forderung, dass wenn es Methoden gibt, müssten sie auch eingesetzt werden.
Zudem müsse man sich die grundlegende Frage stellen, was Tierversuche denn überhaupt bringen, auch in der medizinischen Forschung. Laut Andreas Item werden neue Medikamente im Moment so getestet, dass zuerst einige tausend Stoffe ausgewählt werden und die erfolgsversprechendsten 100 würden nochmals an Tieren getestet.
Da kommt jetzt die Aussage ins Spiel, wie viele von diesen Tierversuchsergebnissen sind denn auf den Menschenversuch übertragbar? Und hier sind die Zahlen vernichtend. Laut offiziellen Aussagen der FDA, das ist die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde, die, sag mal, weltweit eigentlich bestimmt, was auf den Markt kommt, sind 96% aller Tierversuchsergebnisse nicht auf den Menschen übertragbar. Somit muss man sich die Frage stellen, ist nicht genau das Risiko, dass wenn man es im Tierversuch als sicher betrachtet oder als nützlich und eben genau beim Menschenversuch kommen immer wieder andere Ergebnisse.
Auch hier könnte eine zentrale Erfassung und Auswertung aller Schweizer Tierversuchsergebnisse Abhilfe schaffen, so Andreas Item.
Rabe Info 95,6.
Die ärmsten Länder bleiben in der Armutsfalle gefangen, denn der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist nach wie vor in vielen Ländern sehr mangelhaft. Das zeigt ein aktueller Bericht von UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein Netzwerk von 120 Nichtregierungsorganisationen aus aller Welt fordert nun, mehr Entwicklungshilfegelder in Trinkwasserprojekte zu investieren. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Der Bericht über die Situation von Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Installationen wurde erarbeitet, weil morgen ein Ministertreffen zu Hygiene und Trinkwasser stattfindet. Und der Bericht zeige auf, dass man weit vom UNO-Millenniumsziel entfernt sei, bis im Jahre 2015 die Wasserarmut zu halbieren. Bis heute leben noch 900 Millionen Menschen ohne genügenden Zugang zu sauberem Wasser. Jeden Tag würden daran 4000 Kinder sterben, sagt Matthias Herfeld, Mediensprecher der Hilfsorganisation Helvetas.
Wasser ist das wichtigste Gut schlechthin. Man braucht es nicht nur zum Trinken, sondern auch damit man zu essen hat, braucht es Wasser. Also die Felder der Kleinbauern in Afrika oder Asien oder Lateinamerika, die müssen bewässert werden, damit sie genügend Erträge abwerfen. Das Wasser braucht es auch, um ein gesundes Leben führen zu können. Wenn man nur unsauberes Wasser zur Verfügung hat, wird man krank.
120 Nichtregierungsorganisationen aus der ganzen Welt haben sich deshalb zum Netzwerk End Water Poverty zusammengeschlossen. Sie sagen, die Weltgemeinschaft habe zu wenig Anstrengungen unternommen, um die weltweite Wassersituation zu verbessern. Es brauche mehr Entwicklungshilfegelder für arme Länder und innerhalb der Entwicklungshilfebudgets müsse ein Umdenken passieren.
Man muss mehr für Wasserinfrastruktur, für sichere Brunnen, für eine gute Wasserversorgung investieren. Momentan sind es weltweit unter 5% der Entwicklungshilfebudgets, die für Wasserprojekte investiert werden. Wir meinen, hier braucht es wirklich ein Umdenken, hier muss mehr Geld in die konkrete Hilfe vor Ort, das sprich in die Wasserversorgung in dem Fall auch fließen.
Denn genügend sauberes Trinkwasser zu haben bedeutet, dass die Menschen gesünder leben, weil sie weniger krank werden und mehr zu essen haben. Damit mehr Entwicklungshilfegelder in sinnvolle Wasserprojekte fließen, müsste mehr Sensibilisierung passieren. Die Staaten müssten einsehen, wie wichtig Wasser ist. Matthias Herfeld sagt, Wasser sei das wichtigste Thema des 21. Jahrhunderts.
Die strategische Dimension dieses Guts ist noch viel zu wenig bekannt. Mit der Klimaerwärmung nach und nach, wenn man merkt, es wird noch knapper, dieses Gut Wasser, dringt es langsam ins Bewusstsein. Immer mehr Entscheidungsträger beschäftigen sich mit der Wasserknappheit. Und ich glaube, es braucht auch den Druck der NGOs, der Nichtregierungsorganisationen wie Helvetas, um das Thema ganz oben auf die Traktandenliste eben auch der Politiker zu bringen.
Im Vorfeld des Ministertreffens zum Thema Hygiene und Wasser von morgen in New York hätten viele NGOs Lobbyarbeit gemacht. Man stehe im Kontakt mit den zuständigen Politikern und Verwaltungen. Deshalb sei man auch zuversichtlich, dass die Entwicklungshilfeausgaben für Wasserprojekte steigen werden.
Von den eigenen Kontakten, die wir hatten, auch und von dem, was wir von unseren Kolleginnen und Kollegen im Ausland hören, ist das Bewusstsein auch in der Politik gestiegen, was die Wasserarmut anbelangt. Und deshalb hoffen wir, dass natürlich schon morgen an dieser Ministerkonferenz ein Durchbruch stattfindet und dass wir nach und nach das Ziel, nämlich eine Halbierung der Armut, der Wasserarmut bis 2015 erreichen können. Vielleicht braucht es länger, aber es braucht sicher auch den Druck der NGOs weiterhin.
Und die bisherigen Erfahrungen mit der Politik seien nicht so schlecht. Deshalb dürfe man hoffen, in Sachen Wasserarmut entscheidende Schritte vorwärts zu kommen, so Matthias Herfeld vom Schweizer Hilfswerk Helvetas.
Rabe Info 95,6.
Roberto Savianos Buch über die italienische Mafia hat Geschichte geschrieben. Ebenso wie Seymour Hersh's Berichte über das Gefängnis Abu Ghraib in Afghanistan. Diese und andere Koryphäen sind von heute bis nächsten Sonntag in Genf an der Konferenz für investigativen Journalismus, organisiert vom Netzwerk der Recherchejournalisten Schweiz. Dieser investigative Journalismus ist sehr zeitraubend und darum auch teuer. Und trotzdem sei er das Herzstück des Journalismus, sagt Helene Obrecht-Hodler, Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Schweiz. Sie leitet am Kongress ein Panel mit russischen Journalistinnen und Journalisten. Wilma Rall hat mit ihr gesprochen.
Therese Obrecht-Hodler, zuerst die Frage, warum ist investigativer Journalismus so wichtig?
Ja, weil Gratiszeitungen und Informationen auf dem Internet ist natürlich investigativer Journalist immer noch das Nekplusultra des Journalismus, oder? Das ist klar. Und es gibt weniger Möglichkeiten heute das zu betreiben, weil die Zeitungen weniger Geld haben und Internet auch. Und doch glauben wir, dass investigativer Journalismus einfach noch die Ehre unseres Berufes rettet, sagen wir mal.
Ab heute findet in Genf eine internationale Konferenz über investigativen Journalismus statt. Es werden einige Koryphäen vor Ort sein, zum Beispiel Roberto Saviano. Können Sie ein paar Worte zu ihm sagen?
Roberto Saviano ist der Autor des Buches Camorra. Er kommt nach Genf unter hohem Schutz. Er ist ein gefährdeter Mann natürlich, wird von der Mafia in Italien bedroht. Klar, dass man durch dieses Buch, das auch verfilmt wurde, ungeheure Geschichten über die italienische Mafia erfährt. Und vielleicht ist es nicht jedem möglich, solche Gefahren auf sich zu nehmen, aber jedenfalls sind solche Untersuchungen natürlich für das Allgemeinwohl und die allgemeine Information unerlässlich.
Ebenfalls anwesend ist Seymour Hersh. Er ist bekannt geworden wegen der Aufdeckung des My Lai-Massakers in Vietnam. Während dem Vietnamkrieg haben amerikanische Soldaten dort fast alle insgesamt über 500 Bewohner getötet und Frauen vergewaltigt.
Also ja, Seymour Hersh hat auch den Pulitzer Prize 1970, wenn es mir recht ist, gewonnen, dank der Aufdeckung des Massakers in My Lai in Vietnam. Er hat auch vor ein paar Jahren die Geschehnisse im irakischen Gefängnis Abu Ghraib aufgedeckt und er arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren beim New Yorker und ist wirklich eine Ikone des Investigative Journalism und er kommt als Keynote Speaker, wie Saviano auch, aber allgemein ist die Konferenz da für den anderen Journalisten aus dem täglichen Leben des Investigative Journalism zu erzählen, wie man das macht. Zum Beispiel moderiere ich zwei Panels über Russland, also wie man in Russland am Leben bleiben kann, wenn man investigativen Journalismus betreibt und solche Dinge. Und es ist ein extrem weites Panorama des Journalismus.
Kennen Sie dort die Situation aus eigener Erfahrung?
Also ich bin über 6 Jahre in Russland Korrespondentin gewesen. Ich habe auch einen Film mit Erik Berggrat über Anna Politkovskaya, die ermordete Journalistin, gemacht. Und natürlich werden diese Journalisten erzählen, zum Beispiel ein Spezialist über Geheimdienste, hat eine Website mit Geheimdiensten, kann aber sonst nichts mehr veröffentlichen in Russland. Eben wie man das macht, welches die Gefahren sind, welche die Schwierigkeiten sind.
Noch kurz zum Fokus Schweiz. Wie ist die Situation hier bei uns?
Wir haben auch immer wieder gewisse Anliegen hier in der Schweiz, natürlich. Also einfach, dass wir die Prinzipien der Pressefreiheit und Informationsfreiheit auch in der Schweiz verteidigen. Natürlich sind die Zustände überhaupt nicht vergleichbar mit einem Drittel der anderen Länder auf der Weltkarte, wo es keine Informationsfreiheit gibt.
Noch eine Schlussfrage. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen der nächsten Jahre?
Die größten Herausforderungen würde ich sagen, dass wir natürlich in Ländern wie Iran, China, Nordkorea, dass sich dort die Zustände verbessern. Aber ich finde auch zum Beispiel gerade auf die Schweiz bezogen eine Riesenherausforderung ist das Interesse der Journalisten selber zu wecken für die Sache. Ich begreife nicht, weshalb viele es nicht für notwendig finden, dass man das Prinzip der Informationsfreiheit, des Rechts zu informieren und informiert zu werden, einfach verteidigt, auch in der Schweiz, dass man sich engagiert. Ich finde es einfach, ich habe ja lange in Russland gearbeitet und habe andere Zustände als in der Schweiz hautnah erlebt und ich finde es einfach eine gute Sache.
Sagt Therese Obrecht-Hodler, Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Schweiz. Der Internationale Kongress für investigativen Journalismus hat heute in Genf begonnen und dauert noch bis am Sonntag. Mehr Informationen gibt es im Internet unter gijc2010.ch. Diesen Link und alle anderen Links zu den Rabe-Info-Themen finden Sie auch auf unserer Homepage rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 22. April. In der Redaktion waren Wilmar Hall und Cheyenne Mackay. Die Wiederholung des Rabe-Infos hören Sie heute um 18 Uhr. Den Podcast gibt's auf unserer Internetseite rabe.ch und die nächste aktuelle Sendung gibt's morgen wieder um 11 Uhr hier auf dieser Frequenz. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.